Dann einen schönen guten Abend quasi schon hier zur FrostCon. Nach den vielen Vorträgen des heutigen Tages kommen wir jetzt endlich zu den etwas ernsthafteren Veranstaltungen. Die der Begriff Open Source, 20 Jahre alt geworden. Das ist ein ganz guter Grund, um einfach ein Stück zurückzublicken, was war im letzten Jahr und einer gewohnt ironischen und durchaus humoristischen Jahresrückblick zu wagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hundertprozentig pünktlich fertig werden. Das wird sich dann zeigen. Ich denke aber, wir werden auf jeden Fall gemeinsam eine sehr, sehr gute Zeit hier verbringen. Gemeinsam mit Michael Kleinhens und Oliver Zendel. Großen Applaus bitte.
Danke. Ja, vielen Dank. Kann man mich hören eigentlich? Geht das? Gut, danke. Immer nur ein Mikrofon gleichzeitig.
Hallo, hallo.
So. So,
geht. Wir müssen schnell machen, wir haben eine Menge Folien.
Ja, aber ab 25 Folien pro Sekunde haben wir einen Film.
Ja, eigentlich schon ab
kriegen wir hin.
Dann wir fangen einfach mal an.
Gut.
Wir lassen fixen, weil wir haben keine Zeit.
Nehmen wir das andere.
Hallo?
Ja. Ja. Wir fangen einfach mal, also was wir machen, wisst ihr wahrscheinlich, ja, wir gehen mal so ein bisschen durch die letzten 12 Monate. Test. Und erzählen mal ein bisschen, was so passiert ist in der Welt der Open Source, in der Welt der Technologie, vielleicht auch ein bisschen Politik, vielleicht auch ein bisschen Panorama und schauen einfach mal, was wir da so alles gefunden haben in den letzten 12 Monaten. Das Erste, was uns total aufgefallen ist, ja, also ich meine, das kann man ja heute wirklich sehr gut brauchen, ja, es gibt wirklich Leute, die zahlen dafür Geld. Der Artikel ist auch schon tatsächlich ein bisschen älter, aber wir fanden es so cool, dass wir es einfach aufnehmen mussten.
Ja, und vor allem, es funktioniert. Und das haben wir so ein bisschen jetzt mal als Motto für diese ganze Veranstaltung, also zumindest für unseren Sicherheitsbereich jetzt hier genommen. Und wir werden das, glaube ich, noch ein paar Mal referenzieren.
Und wir machen ja sowieso immer nur Zauberkraft hier. Ja?
Genau.
Tatsächlich gehen wir noch mal ein bisschen noch weiter in der Zeit zurück. Und wir sind dann jetzt auch schon beim Thema Security. Da gab es auch ein paar heftige Sachen dieses Jahr. Die erste Cyberattacke war aber tatsächlich schon vor 200 Jahren. Ein interessanter Artikel, der sich damit beschäftigt, dass vor 200 Jahren mit diesen Signalisierungsdingern, genau, dass da jemand einen Man-in-the-Middle-Attack gemacht hat. Haben sie wahrscheinlich damals noch nicht so genannt, aber es war genau das. Und auch schon damals ging es darum, die Börsenkurse zu manipulieren. Ja, also ja. Interessanter Artikel, kann ich empfehlen. Übrigens, also, alle Links, die wir hier drin haben, auf der letzten Folie ist ein Link, wo man sich diese ganzen Artikel nochmal sich anschauen kann.
Und vor allem, also Sicherheit in Informationstechniksystemen ist keine neue Sache. Ne? Also
richtig.
Schon 200 Jahre.
Ja, wenn es um Sicherheit geht, sind die Australier anscheinend noch nicht so weit. Sie haben Top-Secret-Dokumente verkauft, beziehungsweise versteigert.
Na, eigentlich haben sie das nicht, aber sie haben ein Büromöbel verkauft und da waren leider ein Fach drin, das war abgeschlossen und da hatte man einen Schlüssel mehr.
Aber es war abgeschlossen, ja? Immerhin.
Aber man hatte den Schlüssel nicht und deswegen hat man es verkauft und... Ja. Ist auch sehr preiswert weggegangen übrigens, weil man hatte den Schlüssel nicht mehr. Aber auch das zeigt, man braucht für die Sicherheitssachen nicht immer einen Rechner oder IT, um hier in Probleme reinzulaufen.
In Kanada sieht es auch nicht wirklich besser aus. Da wurde, ich glaube, es war ein Schüler, wenn ich es richtig sehe, ein Teenager, wird gerade im Moment in Grund und Boden geklagt, weil er zählen kann. Also sich vom Informationsfreiheitsportal ein Dokument geholt und hat herausgefunden, oh, in der URL steht irgendwie /1 und hat einfach mal geguckt, was bei /2 passiert. Und dann hat er sich ein Skript geschrieben. Und das ist aber aus irgendeinem Grund nicht erlaubt.
Nee, das wäre alles gar kein Problem gewesen, wenn nicht diese Informationsfreiheitsbehörde in Kanada nicht nur Dokumente, die für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wären, dorthin gelegt hätten. Leider waren bei diesen Dokumenten, die man runterladen konnte, auch Dokumente dabei, die man gar nicht hätte runterladen dürfen.
War wahrscheinlich Nummer 23.
Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das ist doof gelaufen. Sowohl für die, die das reingestellt haben, als auch für den, der runtergeladen hat. Also unangenehme Verhöre, unangenehme Verhandlungen vor Gericht ist nicht toll, wie das läuft.
Gut, wir haben mal eine Top 5 gemacht, weil wir gedacht haben, heute sagen, machen alle Top 5s und deswegen machen wir auch mal welche. Die Top 5s der schlimmsten Security Nightmares der letzten 12 Monate. Und wichtig,
überall ist hier so eine Voodoo-Priesterin sehr hilfreich.
Mit der Zauberkraft.
Mit der Zauberkraft.
Genau. Nummer 5 ist, ein CEO einer halbgaren Firma schickt an den CEO einer anderen halbgaren Firma 23.000 Secret Keys in einer unverschlüsselten E-Mail.
Ja, aber da fragt man sich, warum?
Muss man doch dazu sagen, dass das beide CEOs von Zertifikatsausgabefirmen waren.
Ja, aber immer noch die Frage, warum?
Das ist, also wir haben uns den Artikel echt mehrmals durchgelesen, auch die Quellen uns angeguckt und es ist nicht so richtig erkennbar, wer der Böse ist. Ich bin also, der Ansicht, beide sind böse.
Also im Großen und Ganzen geht es darum, da hat irgendjemand Mist gebaut und hat diese Private Keys aufgehoben. Ja? Und dann wurde diese Firma verkauft und dann dachte man, ist nicht so toll. Und dann hat der, der die Firma gekauft hat, gesagt, wir haben jetzt hier 23.000 Private Keys hier rumliegen. Am besten ist, wir sperren die alle. Das fand der andere
Firma nicht. Die Upstream CA meinte dann, das glaube ich gar nicht und das finde ich irgendwie total doof. Und dann hat der von der Downstream-Firma einfach in einer E-Mail halt die Private Keys geschickt.
Unverschlüsselt.
Und dann haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir sie, ich glaube, wir müssen die ja doch sperren.
Gut, das war Nummer 5, das geht noch besser.
Ja, das hat vielleicht haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen, dass das besondere Anwaltspostfach, das war ein großes Thema auch auf dem C3-Kongress. Ja, also die Story kann man sich wirklich mal durchlesen. Da gibt es auch einen tollen Vortrag von C3, den man sich da angucken kann zu. Es ist wirklich eine besondere Stümperei. Also man hat dann versucht, das Ganze irgendwie wieder zu reparieren. Und das, der Reparaturversuch war genauso stümperhaft wie... Also für das Geld, was da reingeflossen ist, ist das schon... Das übliche Verfahren.
Da hätte man ganz viel Geld in KNUPG und die Verbesserung der Usability reinstecken können.
Ja, vor allen Dingen ist auch, ich habe mir das durchgeguckt, ich habe mir mal durchgelesen, was das überhaupt tut und mir ist das überhaupt nicht klar, wozu man das überhaupt braucht. Warum macht man nicht einfach einen FTP-Server mit einem SSL-Zugang und fertig? Ja? Das würde genau dasselbe tun. Aber für alle Leute, also nochmal kurze Erklärung, das ist tatsächlich ein Postfach für Anwälte, also quasi so eine Art gesichertes E-Mail-System, mit dem Dokumente mit dem Gericht ausgetauscht werden können. Also das Gericht kann an den Anwalt Dokumente schicken und umgekehrt. Da die Anwälte ja irgendwie damit, also das funktioniert nicht richtig und ist schwierig zu bedienen und ist Usability-mäßig auch total scheiße und so. Und deswegen, to the rescue, gibt es eine Firma Soldan, die tatsächlich einen E-Mail-Ausdruckdienst anbietet für Anwälte. Also die drucken quasi die E-Mails aus oder die Nachrichten vom Gericht und schicken die dann per Post an den Anwalt.
Na gut, also ist immerhin eine gute Lösung. Was wäre die Alternative gewesen? Man tanzt die Sicherheitsprobleme weg.
Ich finde übrigens sehr schön, dass sie hier so ein Ablaufdiagramm, sodass man auch genau versteht, was da passiert. Ja? Also es geht an den Soldan BEA-Server und dann ausdrucken und zustellen per Postbote. Ja? Sehr schön. Kostet auch nur 19 Euro, also finde ich eigentlich, könnten auch Behörden
pro,
haben
sowas. Pro Brief oder pro Monat?
Ich glaube pro Monat, oder? Ja, pro Monat.
Pro Monat.
Ja. Gut, Nummer 3 wäre, wer das nicht mitgekommen hat, das war wirklich sehr tricky. Und zwar gibt es eine Fitness-App, die nennt sich Strava. Und tatsächlich war es so, dass das amerikanische Verteidigungsministerium an ihre Soldaten und Beschäftigten in Krisenregionen auch tatsächlich solche Fitnessarmbänder ausgegeben hat und so, damit die auch sich ein bisschen beschäftigen können und so. Nur haben sie leider nicht bedacht, dass diese Strava-App die Routen, mit denen die Leute laufen, auch teilt mit anderen Benutzern und sich daraus auch schöne Heatmaps bilden lassen. Und dann tauchten plötzlich mitten in Afghanistan irgendwo solche Laufstrecken auf, nirgendwo. Kombiniere Militärstützpunkt.
Ja. Ja, und das ist natürlich ganz besonders bitter, weil man sehr viel Geld ausgibt, damit diese Militärstützpunkte aus diesen Karten draußen sind. Ja. Und da sind die sozusagen laufend wieder reingekommen.
Betrifft übrigens auch die Bundeswehr. Ja. Also wenn man mal hier sieht, mal gucken, ob das hier funktioniert. Das hier ist das... der Bundeswehrstützpunkt. Das hier ist der Stützpunkt der afghanischen Armee, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man sieht auch hier, dass es in Strava halt entsprechende Heatmaps gibt. Ja, also nicht nur die Amerikaner sind davon betroffen. daraufhin hat dann das Verteidigungsministerium gesagt, ne, dürft ihr nicht mehr benutzen. Ja, also hier macht man das GPS ab und so aus, aber wir wissen ja alle, das mit dem Ausschalten von GPS nützt im Zweifelsfall auch nichts. Also Google weiß trotzdem alles. Vielleicht auch andere dann, ich weiß es nicht. Aber gut, immerhin bleibt das ja, wenn von Google dann die Regierung dann wieder die Daten abpumpen, bleibt es ja im Also ich meine, ist nicht so schlimm. Ja, Nummer zwei ist Spectre und Meltdown.
Ja.
Ein großes Thema. Der Artikel, der da verlinkt ist, hier ist, da hat das noch keinen Namen gehabt. Das war, glaube ich, der allererste Artikel, den wir gefunden haben dazu. Das war wirklich ein krasses Ding oder ist ein krasses Ding. Es gibt ja noch keine Lösung dafür.
Und man arbeitet dran?
Man arbeitet schon seit längerem dran. Gibt keine Lösung. Der CEO hat kurz vorher noch ein bisschen Aktien verkauft. Ja. Der erste Artikel, der hintere, ist übrigens noch bevor diese Lücke bekannt wurde. Deswegen ist das eher so ein Artikel, der so im Sinne ist so, huch, was passiert denn da? Wieso verkauft der Intel-CEO plötzlich so viele Aktien? Ja, und irgendwie eine oder zwei Wochen später wusste man, warum. Ja. Ich glaube, es gab eine Ermittlung, aber es wurde irgendwie eingestellt. Also
aber hier wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache, nochmal diese Zaubererin hier ins Spiel zu bringen.
Vielleicht hat die vorher gesagt, hier, oh, da ist was. Oh, Glaskugel sagt, da ist was.
Oder wir haben eine Lösung. Aber das ist nur Nummer zwei. Ja, das muss man sich vorstellen. Wir haben noch einen krasseren
Security-Accent. Linus sagt übrigens, alles totaler Scheiß, was da bis jetzt geliefert wurde. Gut, Linus sagt über ganz vieles, es ist totaler Scheiß, was da bis jetzt geliefert wurde.
Ich habe mal gelesen, das ist finnischer Führungsstil übrigens, das wäre so in Finnland.
Gibt es jemanden, der hier in Finnland arbeitet? Oder
für eine finnische Firma?
Ist das ein finnischer Führungsstil? Okay. Sehr schön.
Also ist finnischer Führungsstil.
Ja, ja, wir haben übrigens noch was von Linus, aber ich glaube, es kommt zuerst die Nummer 1.
Ja.
Ja. Bitte? Bitte? Teufelsführung, kenne ich auch.
So, kann ich leider nicht wiederholen. Mein Finish ist nicht gut genug dafür. Ja? Aber hat irgendjemand eine Idee, was die Nummer 1 sein könnte?
Ja, warte mal, bevor wir zur Nummer 1 kommen, haben wir noch was zu Linus. Ist jemand hier, der OpenBSD-Entwickler ist? Harald grinst schon, er weiß schon, was kommt. Ja, da kommen wir gleich drauf nochmal. Aber Nummer eins erstmal, die Security-Lücke im Peeps-Tool. Ja, man kann root werden mit dem Linux-Peeps-Tool. Also,
ja,
gab es direkt von Red Hat ein Update.
Ja, Kommentar von Linux wäre wahrscheinlich, ich glaube, es piepst. Boah. Ja. Okay.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den OpenBSD-Experten zurück. Ja. Linus meinte über die OpenBSD-Leute, dass das eine Gruppe masturbierender Affen wäre. So viel zu finnischem Führungsstil. Ja. Und naja, Security-Leute.
Gut.
Seltsam auf jeden Fall. Hm? Ja, anderes Thema im Bereich Security war, dass ich habe gehört, irgendjemand hat eine Rakete auf Hawaii abgeschossen. Huch, war doch nicht so.
Ja, war ein Test. War eine Übung.
Ja, aber es war nicht als Test markiert und die Typen, die es geschickt haben, wussten auch nicht so richtig, ob es ein Test war.
Die besten Übungen sind die, bei denen die Leute nicht wissen, dass es eine Übung ist.
Und sie haben 38 Minuten gebraucht, um rauszufinden, es war doch kein Test und mal eine Entwarnung zu schicken. Ja. Wahrscheinlich brauchte die Entwarnung super viele Genehmigungen und da mussten jede Menge Leute Ja sagen und sowas. Ja. Also das finde ich auch schon, nicht nur, weil es halt passiert ist, ein ganz schön dicken Hammer, sondern weil auch halt so ein Abnutzungseffekt passiert. Beim nächsten Mal, wenn sowas kommt, denken wahrscheinlich alle, oh nö, sind keine Raketen.
Ja, war ja nicht der einzige Vorfall dieser Art, oder?
Nicht der einzige Vorfall. In Neuseeland, das hat man gar nicht so richtig mitbekommen, ist nämlich auch sowas passiert. Da stand allerdings eine Nachricht drin, ein Test. Das Gemeine daran war, dass das irgendwie mitten in der Nacht ankam. Und der Grund dafür war, dass die Entwicklerfirma, die diese Software entwickelt hat, die diese Nachrichten rausgeschickt hat, in Europa sitzt und das zu ganz normalen Business-Zeiten halt den Test geschickt hat und gesagt hat, passt schon. Ja. Und das hat tatsächlich größere Teile von Neuseeland geweckt. Ja. Gab es lustige Kommentare auf Twitter, wer da mal sucht, findet noch ein paar lustige Sachen. Hm. Ja, was haben wir noch? Wir haben ja jedes Jahr so eine Rubrik, was passiert bei BlackBerry alles und was für merkwürdige Sachen sagt der BlackBerry-CEO.
Wobei man sagen muss, es ist ganz schön ruhig geworden um BlackBerry.
Also es ist so die einzige, businessmäßig auch.
Ist die einzige Nachricht, die wir gefunden haben.
Ja, wenn man nur noch 2 Telefone pro Jahr verkauft, an irgendwelche britischen Geheimdienste oder so. Naja. Auf jeden Fall, Apple ist ja dieses Jahr stark aufgetreten, so als der Rächer der Security-Geschädigten.
Ja, als Verteidiger der Privatsphäre.
Als Verteidiger der Privatsphäre auch. Ja. Und der BlackBerry CEO hat dazu gesagt, ja, also er findet ja, dass das Freigeben von Informationen an staatliche Stellen ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe für eine Firma.
Also Hintergrund war ja, dass Apple sich geweigert hat, an das FBI die Entschlüsselung der Daten von den iPhones hier rauszugeben. Und das hat dem BlackBerry CEO nicht so gefallen.
Ja. Gut, gibt es jemanden, der hier der Spider Oak benutzt? Kennt jemand Spider Oak? Oh, das ist aber wirklich ungewöhnlich. Doch, da gibt es jemanden. Das ist doch, also bei Red Hat beispielsweise ist das relativ weit verbreitet. Das ist quasi so eine Art Dropbox mit einem bisschen besseren Client. Ziemlich weit verbreitet teilweise bei den Leuten oder in bestimmten Märkten. Und die haben einen Canary gehabt. Das heißt, es gab da eine Datei, die war signiert, wo dann drin stand, wir haben keinen, wie nennt sich das, ein Government Public Letter, nee, National Security Letter bekommen. Und haben halt gesagt, ja, dieser Canary wird halt nicht, der wird alle 6 Monate erneuert und wenn er mal nicht erneuert wird, wisst ihr, was los ist. Und den haben sie jetzt tatsächlich ersetzt durch einen einen Transparency Report. Boringrock hat geschrieben, der Kanarienvogel ist tot. Ist er auch. Ja. Ja, auch nette Sache. Forscher haben herausgefunden, dass Facebook wahrscheinlich nicht mit der App zuhört. Interessant fand ich das probably. Wenn man sich da mal ein bisschen mit rein vertieft, was da denn so passiert und was die da sich angeguckt haben, das ist ganz schön gruselig, weil es gibt tatsächlich von den untersuchten Apps jede Menge Apps, die schicken ihre oder die arbeiten mit einer Firma namens AppSee zusammen und AppSee macht genau das, was der Name bedeutet, der macht ein Videorecording von eurem Telefon, während ihr es benutzt. Und schickt das dann an diese Firma für Auswertungszwecke.
Ja, das ist nämlich ziemlich cool eigentlich für die Firma, nicht für euch, aber für die Firma, weil da kann man nämlich schauen, wie benutzt man diese Software. Also man hat den großen Bruder hinter sich, der dann drauf schaut. Und das führt zu besserer Software und das wollen wir ja alle haben.
Und besonders gruselig fand ich die Kundenliste. Ja, also das ist, wenn sich mal überlegt, das sind schon echt große Firmen und ja. Nicht nur, dass das aufgezeichnet wird, es geht auch alles über den Daten.
Hat man gefunden, ob man das rausfindet, ob die App...
Das haben die ja gemacht. Die haben, quasi die Apps auseinandergenommen und...
Kann ich als Benutzer, feststellen, ob das...
Vielleicht ist das irgendwo in den AGBs vergraben, keine Ahnung. Aber das ist sowieso, wir haben uns ja wegen was anderem die AGBs angeguckt von ein paar Services, da kommen wir gleich drauf. Das ist teilweise echt gruselig. Nämlich jetzt. Wir haben uns mal überlegt, wir machen mal einen Netflix-Kinoabend mit Pizza und gucken mal, welche Daten man so abgeben muss, um sowas zu machen. Also wir treffen uns, machen vorher den Termin mit WhatsApp aus, bestellen dann über Lieferheld, bezahlen mit PayPal und gucken Netflix. Was bedeutet das eigentlich in Daten? Ja? So, dazu haben wir die AGBs und die Datenschutzverordnungen von diesen ganzen Diensten angeguckt. Das war ein schlimmer Abend für mich. Tut das nicht. Es sind auch mehrere hundert Seiten. Ja, also man braucht länger, als der Abend dauert, um die AGBs zu lesen. Fangen wir mal mit WhatsApp an. Die rot markierten sind die Daten, wo wir der Meinung sind, die braucht man tatsächlich, um den Dienst zu erbringen. Alles andere ist einfach so Zusatzabfall, was so über die Leitung kommt. Ja. Interessant sind auch so Sachen wie Mobilfunknetz, das aktuell genutzt wird, Standort. Standort ist schon gar nicht mehr so besonders, weil das ist überall drin. Aber auch sowas wie Dauer und Nutzung der App, Art der Nutzung, und zwar auch ohne, dass man was schickt. Ja. Das war es hier eigentlich im Wesentlichen. Also WhatsApp ist ja noch relativ okay. Ganz fies wird es gleich bei PayPal. Lieferheld, interessanterweise deutsche Firma, oder zumindest irgendwie mit einem großen, ich weiß nicht genau, ob es wirklich eine deutsche Firma ist, ich glaube, das ist international, aber die haben noch den besten Schnitt bezüglich, welche Daten braucht man wirklich und welche erheben wir eigentlich. Also da ist zwar auch sowas dabei wie die UUID von meinem Gerät, Dauer der Seitennutzung und sowas und die IP-Adresse, aber das überwiegt ganz klar die Daten, die man tatsächlich braucht. Ja. Bei PayPal wird auch sowas übermittelt wie die installierten Apps auf dem Telefon, ja, oder nicht näher bezeichnete biometrische Daten. Ja, oder lustig auch Statistiken dazu, wie Seiten geladen oder angezeigt werden, was wahrscheinlich alles Mögliche sein kann, von Verhaltensdaten über alles Mögliche. Mhm. Und sowas wie Websites, die vor PayPal besucht wurden. Ja, also je nachdem, wie man da dran geht. Und als letztes dann Netflix. Auch da wird eine Menge Zeug übertragen, wie zum Beispiel auch wieder UUIDs, Webseiten, die vor Netflix besucht werden und so. Und wie gesagt, das sind alles Informationen, die wir einfach nur so aus den Datenschutzangaben rausgesogen haben. Wir wissen nicht, was unter andere Informationen, die mit Cookies, Webbeacons und anderen Technologien erhoben werden. Das ist meiner Meinung nach so ein Freibrief. Ja. Kann alles Mögliche bedeuten. Übrigens, das Kleingedruckte unten drunter ist immer die Angabe, inwieweit die Dienste das mit anderen dritten Firmen teilen. Ich fasse das mal zusammen. Wir teilen es mit jedem, den wir irgendwie für geeignet halten. Bei allen. Nicht nur bei Netflix, bei allen. Mhm. Wenn man das mal zusammenfasst, also wie gesagt, ihr könnt euch die Folien auch später nochmal angucken, dann gehen da wirklich beängstigend viele Informationen über die Leitung, die eigentlich wirklich überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich da machen wollte. Ja. Und das finde ich schon ganz schön bedenklich. Mhm. Ja. Insbesondere, wenn es dann tatsächlich in so Sachen geht, wie wo es den Kontext der eigentlichen App verlässt, also installierte Apps oder sowas. Ja. Ja. Nein, das ist nur. Wir haben nur die schriftlichen Angaben gemacht, genommen.
Ja. Ja gut, das sind ja große, vertrauenswürdige Hersteller. Die werden schon wissen, was sie da machen.
So, ja. Nächstes Thema.
Ja, Hype.
New Kids on the Block. So, Krypto ist tot. Hat jemand in letzter Zeit mal das Wort Krypto gegoogelt? Mach das mal. Wer den ersten Link findet, der tatsächlich irgendwas mit Verschlüsselung oder sicherer Kommunikation zu tun hat, der kriegt eine Tüte Gummibärchen. Ja, also es ist tatsächlich, dieser Begriff Krypto wurde einfach komplett gehijackt von den Cryptocurrencies.
Auch Crypto.com.
Auch Crypto.com zeigt jetzt auf Cryptocurrencies.com. Hm. Naja. Und das führt dann zu ganz komischen Sachen, also wirklich komischen Sachen, wie zum Beispiel Kodak, die eine Kryptowährung angekündigt haben und damit ist dann der Aktienkurs sprunghaft gestiegen. Und das ist, kann ich euch sagen, noch nicht die komischste Sache. Ja. Aber zuerst mal zu so ein paar anderen Auswirkungen. Ja. Das Bitcoin-System verbraucht mehr Strom als die Schweizer Volkswirtschaft. Ja. Lustig ist auch der Text hier drin, das ist ein Spiegelartikel. Für die Produktion eines einzelnen Bitcoins geht mehr Strom drauf, wie eine Familie in 12 Jahren verbraucht. Also das ist auch das, was ich da... einer meiner fundamentalen Kritikpunkte an dem Ganzen ist, da stehen irgendwelche Fabriken rum, ja, die nichts anderes machen als Hashes berechnen, für nichts und wieder nichts. Das hat einfach außer einem virtuellen Wert keinen wirklichen Wert, was da passiert. Ja, also das ist wirklich seltsam, wirklich seltsam. Tendenz steigend übrigens bei dem Ganzen. Ja.
Ja. Ja, das ist auch interessant, weil früher wollte man die Daten haben. Deswegen hat man sich da vielleicht irgendwo in die Computersysteme reingehackt. Heute ist es lukrativer, die Rechenzeit abzuzwacken. Also man macht einfach mehr Geld, indem man diese ganzen Rechenzeiten im Netz hier mit irgendwelcher Schadsoftware zusammen sammelt und dann groß angelegt hier irgendwelche Cryptocurrencies hier schürft.
Es gibt da zum Beispiel bei uns bei Red Hat, bei OpenShift Online, das ist ja so ein Dienst, wo man sich auch einen kostenlosen Server holen kann und da den benutzen kann. Und früher war das Problem, also ich hatte gerade letzte Woche eine Diskussion gehabt mit einem der Admins da. Früher war das Problem, dass da ganz viele Leute sich über Skripte halt irgendwelche Accounts gemacht haben und Nodes hochgefahren haben und dann irgendwelche Denial-of-Service-Attacken gemacht haben. Heutzutage ist das Problem, dass da alle möglichen Leute Skripte schreiben, Nodes hochfahren und dann Cryptocurrencies meinen. Ja? Also das mit den Denial-of-Service-Attacken scheint nicht mehr so lukrativ zu sein wie Cryptocurrencies. Ja, wenn man dann tatsächlich mal was bezahlen will mit diesem Krypto-Geld, ja, dann wird es schwierig oder unmöglich. Ja. Weil wenn morgens das Brötchen 1 Euro kostet und nachmittags 5 Euro und in der Nacht wieder 20 Cent, ist das natürlich ein bisschen schwierig.
Aber hier war das Problem, dass diese Konferenz es einfach zu lange gedauert hat, bis das Geld da eingegangen ist bei denen.
Ich glaube, da sollten die einen Track drüber machen.
Ja, ja. Wie man das verbessern kann.
Ja. Und dann solche Geschichten wie der Mann, der eine Festplatte mit Schlüsseln weggeschmissen hat, die heute die eine Wallet öffnen würden, die 100 Millionen Dollar wert ist. Und der sich ganz, 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 ganz tief mit der Stadt angelegt hat, damit er auf der Müllkippe buddeln kann.
Ja, also man sieht, es gibt neue Probleme und Herausforderungen, auch beim Sterben sozusagen. Das ganze Vererben ist scheinbar nicht so ganz geregelt, aber muss man fairerweise sagen, das ist ein Problem, das hätte auch bestanden ohne Cryptocurrencies.
Das Gemeine bei beiden Fällen ist ja, dass die Leute sich jeweils ihren Kontostand die ganze Zeit schön angucken können, aber nicht rankommen.
Also, da haben wir auch noch ein paar Sachen, dass man nicht mehr rankommt. Ich glaube, auf der nächsten Folie, oder?
Ja, das war so ein Ding, da hat jemand mit einem
falschen Commit bei GitHub.
Mit einem falschen Commit, wir sind jetzt nicht so die super Cryptocurrency-Techniker, aber anscheinend mit einem falschen Commit oder einer falschen Einstellung da was kaputt gemacht und hat einfach 300 Millionen Dollar Ethereum weggesperrt. Und es gibt tatsächlich bis heute keine Lösung dafür. Es gab dann so ein paar Blog-Einträge von der Firma dazu, die endeten dann irgendwann.
Immer mit demselben Satz, still in investigation.
Wir sind dabei, wir lösen das hoffentlich irgendwann. Und dann war nichts mehr darüber. Lustig übrigens bei GitHub, die Labels hier. Also hier Thomas, DRW, added P0, drop everything and removed F3 annoyance. Von dem entsprechenden Bug, der dazu gefeilt wurde.
Aber das Interessante ist, hier geht es ja darum, dass nicht die Kryptowährung kaputt gegangen ist, sondern die Aufbewahrungsgeldbörse sozusagen hat einfach nicht mehr das Ganze geöffnet. Und das muss man sich mal vorstellen, man hat sein ganzes Geld in der Geldbörse, ja, hier immer dabei, schön, dass man da gucken kann. Und eines Tages kommt man hin und dann geht sie nicht mehr auf. Ja, weil irgendjemand ein Update gemacht hat und man kommt an sein Geld nicht mehr ran. Also man weiß, dass es da ist, aber...
Wie gesagt, man kann sich das Kontostand total gut angucken, ja, das funktioniert super, aber naja.
Also man muss sich merken, diese Geldbörsen, wo man diese ganzen Kryptowährungen reinspeichert, die sind echt wichtig.
Ja. So, eine andere Sache, die auch passiert ist, total lustig. Es gab eine Firma, die hieß Long Island Ice Tea Company so, und die hat und tatsächlich wichtig, Eistee hergestellt.
Ja, und wichtig ist dieser Peak, den man da sieht in dem Aktienkurs unten.
Sie hat sich umbenannt zu The Long Blockchain Company.
Und hat nichts geändert, außer dem Namen.
Und hat sie haben angekündigt, dass sie jetzt auch ein bisschen Geld investieren wollen in Blockchain.
Ja, aber sie alles, haben nichts geändert, außer dem Namen.
Und die Aktien sind zack. Hochgegangen, wie hat, ja.
Okay, was man hier in dem Ausschnitt von diesem Aktienkurs nicht sieht, diese Firma ist ziemlich lange von einem hohen Kurs weiter nach unten gegangen. Also, die waren kurz vorm Ende und da saß man wahrscheinlich im Board of Directors zusammen und sagt, was machen wir denn jetzt?
Da wäre ich gern dabei gewesen.
Keiner möchte unseren Eistee haben. Machen wir doch irgendwas mit Blockchain.
So, hier, das mit diesem Zuckerzeug
oder,
klappt nicht mehr.
Oder meinst du, die hatten Business Relations mit Fujitsu? Aber das kommt später.
Kommt später. Ja. Anderes Problem bei der Blockchain ist, dass man in der Blockchain, also in der Bitcoin-Blockchain, auch andere Daten speichern kann, außer dem Wert von Bitcoins oder dem Kontostand oder so, sondern auch Texte, Links.
Und man kann es nicht ändern.
Und man kann es nicht ändern, weil es halt die Blockchain ist. Und dann sind halt Leute hingegangen und haben irgendwelche illegalen Sachen da reingetan. Und da gibt es halt auch Meinungen dazu, dass damit dann der Besitz oder die Teilnahme an der Blockchain auch damit illegal wird. Ja. Das ist ein interessantes Problem. Ja, es gab auch es gab dazu keinen Folgeartikel oder keine weiteren Informationen dazu, aber das ist was unter Umständen auch problematisch sein könnte.
Ist wahrscheinlich still under investigation.
Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir eben schon über Fujitsu geredet. Die haben meiner Meinung nach das beste Businessmodell mit der Blockchain sich dieses Jahr überlegt. Du zahlst ihnen 10.000 Dollar, 10.000 Euro und dann sagen die, ob dein Blockchain-Produkt scheiße ist. Ja? Total clever, ja? Total gut. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, Olli?
Ja, weiß nicht, wir könnten es ja für 8.000 Euro machen.
Du meinst, wir könnten da in so einen Wettbewerb einsteigen?
Ja.
Ich finde, wir sollten was anderes machen.
Ja, also nein, wir waren bei Fujitsu. Wir waren bei Fujitsu und haben für diese Veranstaltung hier 10.000 Euro ausgegeben und wir haben unser Projekt vorgestellt.
Und wir werden das jetzt weltexklusiv.
Weltexklusiv. Und wir werden es hier mit euch teilen.
Ja, wir haben nämlich, das hier ist jetzt der globale Start des Frostcoins. So, und wir sind ja innovativ, das heißt, wir haben die erste weltweit analog Kryptowährung uns überlegt.
einfach mal verteilen.
Die Frostcoins, auf jedem Frostcoin ist ein Rätsel, ein Kryptogramm. Die Schlüssel sind alle gleich, das fördert die Kollaboration. Ja. Und wer es gelöst hat, kann sich damit garantiert nichts kaufen.
Aber wir brauchen, wir haben ja gelernt, wir brauchen so eine Art digitale Geldbörse für die Frostcoins. Und auch da haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben hier einen adäquaten Aufbewahrungsort für die Frostcoins.
Ja, so.
Und jetzt warten wir, dass unser Börsenkurs nach oben geht, oder?
Ja, der Wert muss auf jeden Fall nach oben gehen.
Ja.
Also ich bin davon fest überzeugt, wir haben da ganz viel Geld investiert.
Ja. Und war super.
Fujitsu sagte, das ist das erste Projekt, das wir gut finden. So, kommen wir zu anderen wichtigen News.
Ja, die Innovation des Tages, des Jahres, wenn nicht gar des Jahrzehnts. Mülltrennung im elektronischen digitalen Bereich. Wichtig, wir sind ja voll in der Digitalisierung und auch da ist es wichtig, dass wir Müll trennen. Leider Fake News. War ein wunderschöner Artikel auf Postillon. Liest sich richtig toll und ich glaube, man sollte sich Gedanken... Das ist eine super Idee und das sollte man machen.
Ich habe da direkt ein Issue aufgemacht im internen Red Hat Bugtracker.
Ja, aber du kannst doch bei der Fedora einfach 5 Mülleimer machen.
Ja, stimmt. Ja. Das ist wie dann bei der Bahn, da wird auch alles mal am Ende zusammengekippt.
Die Frage ist, wer die abholt.
Ja, gut. So.
Ja, auch das ist... also wir haben noch ein bisschen in die Vergangenheit gekramt, weil... große Namen brauchen auch große Geschichten und dann wollen wir die hier auch natürlich nochmal erzählen. Und da ging es darum, also man merkt, Usability hat auch schon 2003 einen Stellenwert gehabt, den man hier vorstellen kann. Und zwar ging es darum, dass Bill Gates ein Produkt von ihm hier runterladen wollte, den Movie Maker.
Also wir haben das dieses Mal drin, weil dieser E-Mail-Verkehr im Zuge eines Gerichtsverfahrens jetzt dieses Jahr veröffentlicht wurde.
Ja, und er wollte diesen Movie Maker runterladen und er hat es nicht geschafft.
Aber das geht, also kann ich echt empfehlen, sich das mal runterzuladen. Man braucht leider ein VPN, um sich das PDF runterzuladen. Aber es ist wirklich lustig, das ist 2003, Windows XP und so. Und Bill Gates beschwert sich tatsächlich intern, dass er die ganze Zeit sein Windows rebooten müsste.
Er stellt die richtigen Fragen.
Ja.
Er hat es aber nicht geschafft,
die Antworten. Warum muss ich fucking mein Windows rebooten die ganze Zeit? Ja. Habe ich mich zu der Zeit auch gefragt. Aber bei mir hat keiner hinterher geschrieben, wir verändern das, kein Problem.
Ja, so und... aber wenn wir jetzt über Microsoft sprechen, dann sehen wir, dass es eben auch einen Weg hin zu freier Software geht. Es gibt ja eine neue Microsoft mit dem neuen CEO seit ein paar Jahren. Und auf jeden Fall, was wir gefunden haben dieses Jahr, Microsoft veröffentlicht sein erstes Linux-Produkt. Also Open-Source-Produkte hatten sie vorher schon ein paar gehabt. Und das ist für die Cloud hier eine Anwendung, das erste Produkt basierend auf Linux sozusagen.
Ja, und Microsoft hat GitHub gekauft, hat vielleicht jeder mitbekommen. Das war auch sowas, wo man sagen muss, da wollte Microsoft mit Sicherheit nicht verlieren. Weil wenn man sich das mal anschaut, was da passiert ist, da hat Google ein Angebot gemacht, hört man so von 5 Milliarden. Und es hat genau eine Woche gedauert, dann hat Microsoft auf 7,5 erhöht. Und ich sag mal so, das macht man nicht einfach so mal schnell. Es gab bei uns ein paar Meinungen dazu, die sagten, die wollten das auf jeden Fall nicht verlieren.
Ja, und außerdem brauchen sie ja einen Ort, wo man die ganzen Linux-Projekte und die Open-Source-Projekte jetzt
speichert. Genau, meine Vermutung ist, dass das einen größeren Change bei Microsoft auch auslösen wird und dass vielleicht auch ein paar der Entwicklungsaktivitäten von Microsoft unter die GitHub, unter den GitHub-Umbrella sozusagen kommen. Mal sehen.
So, und das ist ein interessanter Blogpost, den wir gefunden haben in diesem Jahr. Da geht es einfach darum, da macht sich jemand Gedanken, ob das klassische Microsoft-Business-Modell, also nicht das, was wir eben vorgestellt haben mit den ganzen freien Software-Sachen und den Cloud-Angeboten, sondern dieses klassische Betriebssystem und Office und so weiter, dass das hier dem, kann man so sagen, dem Bach runtergeht. Runtergeht und der Grund ist, dass einfach die meisten Leute das mobil machen und wenn man sich unten anschaut, der Grund ist eben halt die ganzen mobilen Betriebssysteme, wo Microsoft gar nicht mehr vorkommt.
So, wir müssen ein bisschen im Spiel zulegen, sonst wird das ganz schwierig mit dem Essen heute noch.
Mhm. Aber ja. ich hab im Wetterbericht gesehen, dass sobald wir fertig sind, ist auch das Wetter wieder gut.
Soll er erst ab 7 Uhr wieder schön sein. Ja, da will jemand ein neues Windows haben oder 600 Millionen von Microsoft,
Ja, das ist interessant. Also wenn jetzt, das passt ja dazu, wenn man das einstellt, da klagt jetzt jemand dagegen, dass das bleibt. Und ich glaube, diese Klage ist erfolgreich. Woran mache ich das aus? An der nächsten Folie.
Stimmt, weil wir haben Star Trek Discovery wird immer noch Windows eingesetzt. Also wenn man mal diesen Bildschirm, diesen Screenshot von da unten sich näher anguckt, dann findet man darauf Windows-Quellcode, also Quellcode von Software, die unter Windows läuft. Aber man findet nicht nur das, sondern das ist tatsächlich Quellcode des Stuxnet-Virus.
Jetzt ist die Frage, ist das da aktiv auf dem Raumschiff?
Ja, keine Ahnung.
Gut, nächste Folie.
Ja,
kein Vortrag ohne Richard Stallman.
Ja.
Interessant, dass
Streit
es hier
auf dem Nordpol.
Interessant, dass es einen Streit geben kann um das Herausnehmen eines Satzes.
Ja, mit so einem relativ schlechten Scherz, sage ich jetzt mal.
Mit einem schlechten Scherz. Gut.
Was Stallman sagte, nein, der Scherz ist schon immer da drin, muss da drin bleiben, ist total wichtig.
Gut.
Naja, so, der Morse-Apparat wird 180 Jahre alt. Das war so der Anfang vom Ende. Oder?
Nee. Ja, Datenübertragung, ein bisschen anders, als das die Franzosen am Anfang gemacht haben. Aber auch Open Source wird 20, also der Begriff jedenfalls.
Ja, und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als wir irgendwie am Rechner saßen und den Netscape-Quellcode versucht haben zu kompilieren und die ganze Zeit geflucht haben.
Ja.
Also, und dachten so, Mann, so entwickeln also Firmen Software. Ach du Scheiße.
Wir haben es nicht geschafft.
Ja. Okay. Und episch natürlich auch, das weiß vielleicht auch jeder, dieser epische Kampf zwischen Richard Stallman und Eric S. Raymond, ja, über was ist besser, Open Source oder freie Software. Und ich dann nochmal so eine kleine Trivia-Geschichte erzählen darf. Auf dem Linux-Tag, ist schon etwas länger her, gab es Standpartys von verschiedenen Firmen und da war Richard Stallman zu Gast und dann sagte Olli zu Richard Stallman, irgendwie aus Versehen, glaube ich, willst du heute Abend zu unserer Open Source Party kommen? Und dann sagte Richard Stallman, auf keinen Fall. Und dann sagte Olli, ja, dann komm halt nicht auf die Open-Source-Party auf Stand 1, sondern geh auf die Free-Software-Party auf Stand 2. Ja, und so, gut, dann komme ich.
Ja, aber das Interessante ist, er ist von diesem Stand nicht weggegangen. Also er hat
schon seine Prinzipien.
Er hat echt darauf geachtet, immer nur auf der Free-Software-Party zu sein.
Ja. So, 40 Jahre Spam. Juhu! Hier rechts sieht man die erste Spam-Mail, die hier dieser Mensch hier unten verschickt hat. War natürlich ein Marketingmann, der Rechner verkaufen wollte. Und der hat tatsächlich die mit seiner ersten Spam-Mail 20% der Internetbenutzer damals erreicht. Die sind übrigens alle im CC hier. Sehr schön. 20 Jahre... Gnome?
Ja. Und...
25 Millionen Zeilen Linux-Quellcode, also Kernel-Quellcode.
Ja.
Ja. 25 Millionen mal
aber
Fuck you von Linus Torvalds.
Wieder zurück zu den Jubiläen. 25 Jahre Slackware, um jetzt mal eine Linux-Distribution wiederzubringen. Und das führt uns zu der nächsten Linux-Distribution, die
das,
Geburtstag
das ist schon,
hat.
Also 25 Jahre Slackware ist schon eine Leistung, weil das setzen ja echt nicht mehr so viele Leute ein, aber Patrick Volkerding bleibt wirklich dran.
Ja, und der macht das mit großem Elan und großer Passion.
Ja. Und natürlich, nicht zu vergessen, 25 Jahre Debian.
Ja, also am Ende unserer Jubiläen bleibt uns eigentlich nur übrig, bei allen, die hier...
Kommt noch eins. Ja, ja, es kommt noch ein ganz wichtiges. Nämlich Donald Knuth ist 80 geworden.
Mein Satz hätte dann gepasst.
Ja.
Am Ende dieser ganzen Jubiläen für die freie Software bleibt uns eigentlich nur übrig, nochmal Danke für das ganze Engagement der Beteiligten zu sagen, für die wunderbare Arbeit, die sie geleistet haben, sodass wir jetzt hier erstens drüber reden können und zweitens das auch benutzen können.
Donald Knuth ist fast schon legendär oder ist legendär in der Informatik und hat dieses Standardwerk The Art of Computer Programming geschrieben, das aus 7 Bänden besteht.
Noch
von,
nicht.
Von denen aber nur 4 bis jetzt erschienen sind, an den anderen schreibt er noch.
Wir haben nachgeschaut.
Es gibt die Titel schon.
Band
5 soll 2025 erscheinen. Dann ist er 85. Nee, 87. Gucken wir mal. Ja, dann kommen wir zu was. Da müssen wir ein kleines Video laufen lassen.
Wir hatten ja ganz viel schon über Digitalisierung gesprochen. Wir haben jetzt eine Digitalisierungsstaatssekretärin.
Das ist die Politik aber schon seit Jahren, also schon vor 10 Jahren, schon 2008, 2009 hieß es, wir müssen zum Beispiel uns um den Breitbandausbau kümmern.
Ja, aber ist aber nicht so sehr viel geschehen. Also Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
Aber der ist wichtig.
Ich sehe mein Natürlich ist der wichtig, aber mir geht es nicht nur darum, dass wir die Infrastruktur haben. Wir brauchen mal die Technik, ist aber auch das, was letztendlich funktionieren wird. Mein Thema ist nicht, funktioniert jetzt hier die Straße und funktioniert jetzt auch da die digitale Anbindung.
Ja, aber mein Thema wäre schon, ob ich ein schnelles Internet habe, vor allen Dingen als Mittelständler im ländlichen Raum zum Beispiel. Das ist ja hanebüchen, was für eine Diaspora deswegen, die Bundesrepublik da ist, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Gigabit-Programm für unsere Gewerbegebiete. Aber das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?
Das ja, aber bevor Themen, ich mit einem Flugtaxi durch die Gegend will, hätte ich gerne erstmal mehr als zum Beispiel so durchschnittlich 15 Megabit pro Sekunde in meinem Internet. Das wird mir schon sehr viel helfen.
Ja, ja, also, wo sind die Flugtaxis?
Also, machen wir weiter. Also wie gesagt, wir haben eine neue Digitalisierungsstaatssekretärin und eines der wichtigen Themen ist Flugtaxi. Da habe ich mir gedacht, was? musste ich erstmal googeln, was das alles bedeutet.
Aber Google war ein gutes Stichwort.
Google war ein gutes Stichwort, weil da müsste so viele Google-Nachfragen nach diesem Post gegeben haben, dass der Larry Page sich gedacht hat, oh, wenn da so viele Leute nach Flugtaxi googeln, dann starte ich doch mal einen Test für ein Flugtaxi in Neuseeland.
Ja, auch was Schönes, was zur Digitalisierung gehört. Haben eine Taschenlampe und ein Morsecode mit einem Stromzähler gemeinsam?
Ja, und das hat alles mit Digitalisierung zu tun. Na, gibt es irgendwelche... B
ja,
ist gut.
B ist gut. Das ist tatsächlich. Ich lasse einfach das Video mal laufen, während du was erzählst.
Also das Große und Ganze ist, ich habe einen Stromzähler und wie kann ich denn mit dem Stromzähler kommunizieren?
Lichtsensor, das ist das erste Auge. Hier leuchtet sie mit einer normalen Taschenlampe kurz auf den Lichtsensor. Beim ersten Anleuchten erscheint der Display-Test. Beim zweiten Anleuchten erscheint dann die PIN-Abfrage. Hier leuchten sie dann so auf den Lichtsensor, bis die entsprechende Ziffer angezeigt wird. Bei 9 geht es wieder zurück auf 0.
Wurde als große technische Innovation jetzt eingeführt.
Kurz warten, dann springt es auf die zweite Zeile.
Smart Stromzähler.
Dann geht man die zweite
Ziffer. Für eine Taste hat es nicht gereicht. Ich meine, was soll man denn da machen? Ja,
kurz warten, geht es auf die dritte Ziffer.
Voll geil. 2. Jut. Linux hatten wir letztes Jahr schon.
Ja.
Muss man wieder von vorne anfangen, ja. Ja. Und man sollte darauf achten, dass keiner in der Nähe ist, weil man kann...
Also bei Nacht ist es vielleicht ganz schlecht, weil da kann man sehen, was die PIN war.
Genau, das war noch so eine Zusatz. Ja. Also man hat keine Wahl, die zu nehmen.
Also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem Stromzähler, dann nehme ich doch lieber das Flugtaxi.
Okay. Ja, Linux ist vorbei, leider.
Haben wir jetzt unter den schlechten Nachrichten hier mal aufgeführt. Gab aber noch andere Sachen. Jetzt haben wir uns gefragt, wie kann das denn passieren? Warum setzt sich freie Software in der Geschäftswelt nicht durch?
Da ist die Antwort. Ja,
aber so, das
gehört noch zu dem Thema dazu.
Apropos Schlips und Druckverlust im Gehirn.
Weiß jemand, wer das ist? Genau, das ist Ajit Pai, der Chef der FCC in den USA, die in den USA die Netzneutralität
abgeschafft haben. Jetzt muss man aber wissen, die FCC ist eine amerikanische Behörde, ja, also und die ist dafür da, haben früher die Telefone alle zugelassen und so weiter. Und die haben jetzt hier über die Netzneutralität ein Werbevideo gemacht.
Und wir zeigen mal so einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Video.
Also wir nehmen an, dass der relativ häufig mit so einem Schlips rumläuft.
Das ist das Argument für Netzneutralität brauchen wir nicht.
Er hat übrigens auch einen Schlips an.
Ja, oder? Interessant ist übrigens, dass die Dame auf der rechten Seite so eine ganz fiese Verschwörungstheoretikerin ist, die Pizzagate verbreitet. Ja, also da sind noch ein paar Sachen drin, die noch ein bisschen tiefer gehen als nur das. Ja. Nun gut, da gab es natürlich... Ja, wir lassen das dann am Ende laufen. Da gab es eine adäquate Antwort. Eric Idle ist wahrscheinlich jedem ein Begriff von Monty Python, ja. Und der hat einen wunderbaren Song rausgebracht, den wir nachher auch noch mal ein bisschen länger spielen werden.
Thank you very much, the FCC, for kindly ending net neutrality.
Das ist wirklich ein nettes Lied. Wir lassen es auch am Ende noch ein bisschen zum Ausklang laufen.
all over your democracy and left you all with Trump.
Ja, auch dazu gab es noch was von Burger King.
Ja, jetzt muss man sagen, es ist ja ein sehr technisches Thema und da muss man überlegen, wie erklärt man das jemandem, der jetzt nicht so in der Technik drin ist, und trotzdem die Auswirkungen verstehen möchte. Und da ist ein wunderschönes Video.
Das haben wir jetzt entstanden. Nicht hier drin, weil es zu lang dauern würde und auch ein bisschen komplex wäre, aber wir haben es in den Links drin. Das könnt ihr euch echt mal angucken. Ist wirklich nett. Es geht ungefähr so. Was willst du haben? Ein Burger oder ein Whopper oder ein Chicken Sandwich? Ein Whopper? Ja, sorry, aber Chicken Sandwich verdienen wir mehr, deswegen gibt's die schneller. Für die Whopper kannst du immer einen Fastpass kaufen, wenn du willst. Ja, dann kriegst du ihn schneller. Wirklich nett und ist tatsächlich ein offizielles Video von Burger King. Ist übrigens lustig, ganz am Ende des Videos kommt so ein Hinweis, ganz unten so klein gedruckt, echte Kunden.
Ja, aber wir haben auch gute Nachrichten. Also wir hatten eben ja schon mal die schlechten Nachrichten dargestellt, aber es gibt auch gute Nachrichten. Also die Stadt Rom geht auf ein Open Source Office, wahrscheinlich LibreOffice in der Stadtverwaltung und Montreal, Kanada macht auch ganz viel jetzt in der Open Source und freien Software. Und Schleswig-Holstein hat angekündigt.
Bis es wieder zurückgerollt wird.
Ja, spätestens nach dem Regierungswechsel.
Ja,
jetzt muss man eins sagen, wieder zurück zur Digitalisierung. Wenn man sich diese digitale Agenda jetzt von dieser die digitale Agenda hier anschaut, dann kann man feststellen, dass wir viel mehr Programmierer und IT-Spezialisten brauchen. Die Frage ist nur, wo kommen die her? Und das ist eine spannende Frage, wo die herkommen.
Da gibt es eine Lösung für.
Da gibt es auch eine Lösung für.
Nämlich in 12 Wochen zum IT-Experten ausgebildet werden. Also der Artikel in der SZ war der großartig. Vor allen Dingen total tolle Money-Quotes drin, wie zum Beispiel, vorne an der Wand erklärt der Lehrer gerade den Unterschied zwischen Java-Files und Class-Files. Ja? Mhm. Besonders lustig fand ich auch, nach den 12 Wochen werden die Leute als IT-Consultants zu Firmen geschickt.
Fujitsu.
What the fuck?
Ja. Ja. Es gibt aber auch noch eine andere Lösung, wie man die IT-Experten ersetzen könnte.
Einfach durch AIs. Ja, ist ja sowieso gerade total in Mode. Ja. Da haben wir auch nachher noch ein gutes Beispiel für. Ja. Aber das erste Beispiel hier ist schon ganz nett. Da kann man nämlich Equifax mit ihrem, da sind ein paar Daten weggekommen, ja. Kann man automatisiert verklagen per Chatbot. Ja. Nett. So, das bringt uns zum Thema Gadgets. Und wir haben, dieses Jahr gab es wieder großartige Sachen und ja. Wir haben uns die Top 5 der sinnlosesten Gadgets mal wieder zusammengesucht.
Also es ist echt nicht leicht gefallen, nur 5 auszuwählen.
Ja, es war wirklich, wirklich schwierig.
Haben Wochen verschwendet mit Zeit, hier die ganzen Gadgets zu sichten.
Aber wir haben uns gedacht, wir machen
auszuprobieren.
Wir machen, genau, naja, nicht alle, aber kommen wir gleich. diesmal machen wir ein Quiz. Was tut dieser Mann?
Also meiner Meinung nach ist das ein Hannibal Lecter-Double.
Bereitet er einen Banküberfall vor, versucht er sich an einem Batman-Cosplay oder telefoniert er? Die Antwort ist, er telefoniert. Ja, die Idee dabei ist, dass man nicht abgehört, also dass keiner in der Bahn mithört. Die Frage ist natürlich, ob sich irgendjemand neben jemanden setzt, der so ein Ding auspackt. Ja. Also ich würde ja sagen so, oh je, was geht jetzt ab hier?
Aber das ist Nummer 5,
großartig.
Nummer 4.
Nummer 4 geht in dasselbe, ja. Was tut dieser Herr? Er pupst, er singt oder er telefoniert? Es ist tatsächlich B. Die Idee hierbei ist, dass man, wenn man die Nachbarn nicht stören will, kann man in diese Box singen. Es ist echt kein Scheiß. Also das sind wirklich alles Produkte, die es tatsächlich gibt. Ja. So, was sieht man auf diesem Foto? Ein Klo? Ein Alexa-Klo? Oder einen schönen Beistelltisch? Es ist ein Alexa-Klo. Alexa, fertig.
Ja.
das Geile ist, wenn man den Werbetext dazu liest, das ist wirklich großartig. Ja, also hier wird irgendwie von einer Personalized Experience gesprochen. Ja. Und man kann diese Personalized Experience sehr feintunen, steht hier auch. Ja. Das Teil macht tatsächlich Licht in verschiedenen Farben und es macht Musik.
Aber
großartige Werbevideos. Ja, ja. Die stehen dann mitten irgendwo auf dem Balkon. Die können auch warme Füße machen. Also das ist auch sehr schön.
Stimmt. Und da muss man noch dazu sagen.
Michael, ich habe eine Frage noch. Also ich kann mir ja ganz viele von diesen Anwendungsszenarien vorstellen. Also die Bluetooth, Music Sync und so weiter. Aber was macht der Foot Warmer?
Also ja, damit du keine kalten Füße kriegst.
Kalte Füße.
Ja, da muss man noch dazu sagen, dass das von der Firma Cola kommt, was du eben schon sagtest. Und das ist wirklich einer der größten Sanitäranbieter in den USA. Also das ist jetzt nichts irgendwie, was von so einem Kickstarter-Projekt kommt oder so. Ja, passend dazu, kleine Panoramameldung.
Die Frage ist, wäre das mit der intelligenten Toilette auch passiert?
Bei Ryanair geht das gar nicht, weil da sind Toiletten der Zukunft spart. Gut. So, was passiert hier gerade?
Oh, Nummer zwei.
Es gibt auf der Webseite dazu eine super Bildergeschichte. So Bravo-mäßig, großartig, ja. Die Lösung ist ein Vibrator, der Pizza bestellt. Ja. Ja, das ist ein Anwendungsfall, offensichtlich. Ja. Also großartig. Wie gesagt, die Webseite ist total lustig und hat lustige Bildergeschichten dazu. Großartig. Aber jetzt kommen wir mal zu Nummer eins.
Ja. Ist der irgendwas oder bestellt?
Das war leider nicht rauszufinden.
Ja, aber steht Dash-Button für Sextoys. Ja,
vielleicht ist es auch einfach Knopf.
Ich würde sagen, es ist ein Knopf.
Was tut dieser Herr? Er prüft auf Ohrenschmalz. Er telefoniert oder er hält sein Ohr fest. Die Antwort ist, er telefoniert. Ich muss es wirklich nochmal googeln, ob das nicht eine Fake News ist, aber das gibt es tatsächlich. Das ist ein Armband, das den Schall in den Knochen überträgt und dann kann man mit seinem Finger telefonieren, indem man sich den Finger ins Ohr steckt.
Oder ans Ohr.
Ja. Hm. Also wenn demnächst jemand auf der Straße seht, der den Finger im Ohr hat, ja, wisst ihr ganz genau, der Mann telefoniert hipstermäßig. Das ist im Armband. Das Mikro ist im Armband. Also das sieht man hier auch, das ist das Armband hier. Ja, großartig. Ja. Ja, genau. Ja, da gab es auch sowas. Ja, richtig. Also die waren sowieso immer ihrer Zeit voraus. Ja. Okay, noch ein paar Honorable Mentions. Der Schneeballautomat. Warum auch immer. Hat Ann Gadget hier gut geschrieben. Und was auch total lustig ist, es gibt in Disney World gibt es eine Hall of Presidents, wo so Modelle rumstehen. Und der Trump-Bot sieht irgendwie verdammt nach Hillary aus, mit einer Perücke irgendwie. Also ein bisschen seltsam.
Ja.
Ein bisschen weird. Ja, wir hatten vorhin schon mal das Thema AI.
Ja, und das ist jetzt wirklich entweder beunruhigend oder interessant und wahrscheinlich beides zugleich. Das Moore's Law ist ja, dass sich alle 18 Monate die Prozessorleistung da verdoppelt. Das ist langsam im Vergleich zu den Errungenschaften, die wir in der künstlichen Intelligenz haben.
Aktuell wird alle 3,5 Monate verdoppelt sich die Rechenzeit, die in künstlichen Intelligenzanwendungen gesteckt wird. Alle 3,5 Monate. Ja. Deswegen auch lahme Ente sozusagen. Ja. Ja, und da gibt es auch Leute, die sagen, oh, vielleicht ist das gar nicht so gut. Ja. Elon Musk ist ja um keine Schlagzeile verlegen, ja. Es gab aber auch tatsächlich ja diese Beispiele mit dieser Chat-AI von Twitter-AI von Microsoft, die dann irgendwie nach, ich glaube, weniger als 24 Stunden angefangen hat, irgendwie frauenfeindliche Hitler-Witze zu machen. Und die dann von Microsoft gestoppt wurde. Ja, da gibt es diverse Beispiele und auch interessante Probleme bei. Was passiert, wenn dann tatsächlich mal irgendwie so eine AI jemanden überfährt, ja, oder wenn automatische Entscheidungsalgorithmen irgendwie Gesundheitsausgaben kürzen oder sowas, was auch schon passiert ist. Der Artikel von The Verge ist mal sehr interessant dazu. Ja, lustig ist übrigens die Untertitel von Elon Musk hier. Should that be controlled by a few people at Google with no oversight?
Ja gut, aber ist Google nicht der Übergang zum nächsten?
Ja, ist es. Nee. Man kann allerdings auch anders Fehler machen. Also man muss keine AI haben, um Fehler zu machen. Ja. Deutsche Bank überweist mal aus Versehen ein bisschen Geld. Passiert. Ja. So, jetzt sind wir aber bei der AI, die wirklich schnell eine Anwendung ist. Ja, ja, ist so.
Ja. Ne?
Lustig finde ich, von, das ist auf ein Gadget erschienen, der Untertitel Not.
Ja. Mhm.
Und,
aber wenn es doch einfacher ist.
Ja, aber das ist vielleicht auch deswegen so einfach, weil die Facebook Moderation Guidelines halt wirklich totaler Unsinn sind. Ja, wie zum Beispiel solche Sachen wie White Nationalism ist okay, aber White Supremacy ist verboten. Ja, und da sind noch mehr solche Beispiele drin. Wo, weiß nicht. Ja. Seltsam, seltsam. So, wo wir gerade beim Saudi-Arabien des Internets waren, die alles aufkaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, um irgendein neues Geschäftsmodell zu finden, mal zum echten Saudi-Arabien.
Ja, die haben einen ganz historischen Vertrag abgeschlossen.
Ja, was sieht man hier? Kann es jemand erkennen? So, ich sage erst mal, wo das Bild her ist. Das ist ein Bild aus einem offiziellen saudi-arabischen Schulbuch.
Ja, und das zeigt eine der wichtigsten Vertragsunterschriften von Saudi-Arabien, weil die haben ihren Gründungsvertrag hier direkt mit dem wichtigsten Personen der Welt unterschrieben.
Mit Yoda.
Mit Yoda.
Ja. Oder wie Britta immer sagt, mit der Kröte. Ja. Der Schulbuchverlag kann sich nicht erklären, wie das passiert ist. Ich würde sagen, Google-Bildsuche. Da ist schon manches passiert. Da gab es auch in Russland jetzt gerade irgendwie so einen Fall, wo eine aufwendige Plastik erstellt wurde auf so einem Platz, so eine Bronzeplastik, nur leider vom falschen Mann, ja, weil man in Wikipedia den falschen Artikel geladen hat. Ja, okay. Und jetzt hatten wir vorhin schon mal was von gesagt mit automatischen AIs, die auch was Nützliches tun. Zum Beispiel, wenn man mal wieder in der Helpline von irgendeinem Telekommunikationsanbieter sitzt und mal bei O2 anrufen muss oder bei der Telekom und sich da erst durch 30 Lagen von unwissenden Supportmitarbeitern wählen muss. Das kann man ab sofort mit einer AI machen. Und die ruft einen dann dazu, wenn es interessant wird.
Ja. Und in dieselbe Kerbe hat jetzt bei der Google I.O. Google geschlagen und die haben ja so eine einen Friseur-Termin hier von der AI ausgemacht. Und die Frage ist, sollten wir da besorgt sein? Ich glaube nicht. Besorgt sollten wir über die nächste Folie sein. Das ist nämlich der Google
Jack Ma heißt der Mann.
Also sozusagen der Google-Chef von China.
Ja, das ist nicht der Google-Chef, sondern das ist der Chef von Alibaba.
Also dem Wettbewerber, dem Google von China sozusagen.
Also Alibaba, muss man sagen, ist ein monströser Konzern in China, der so ziemlich alles macht, was irgendwie zu machen ist da. Und der wirklich riesig ist. Und das hier ist einer der Chefs, es gibt mehrere. Und was macht man, wenn man Shitloads of Money hat?
Ja, und wenn man vor allem seinen Kindheitstraum hier ausleben möchte?
Man dreht einen Kung-Fu-Film mit sich selbst. Mal dran denken, das ist so ein Konzernführer, ja? Also so.
Und ein großer Auftritt.
Großer Auftritt?
Jawohl. Der CEO hat durchschlagenden Erfolg.
So, dieser Film ist 27 Minuten lang und er vermöbelt da jede Menge Leute. Ja? Und ich sag mal so, wahrscheinlich wird dieses Video vor jeder Vorstandssitzung gezeigt. Ja, also wie gesagt, 27 Minuten Leute vermöbeln. Großartige Sache. Was hat Google sonst so gemacht?
Nein, wieder zurück zu Google und ja.
Wieder zurück zu Google?
Zurück zu Google.
Ja.
Sehr wichtig, was fällt auf?
Google hat das Ei aus dem Salat-Emoji entfernt.
Also, dass wir jetzt einen veganen Salat haben.
Richtig, ja. Weil ist super wichtig.
Ja? Ja.
Inklusion nennt man das.
Ja.
So, damit sind wir tatsächlich auch rechtzeitig am Ende.
Ja.
Unfassbar. Ja.
Gut.
Haben wir es geschafft?
Haben wir geschafft.
So, alle Links sind hier Artikel und Links verlinken, könnt ihr nochmal hier auf diesen Folien sich angucken, beziehungsweise auf dem Dokument, das hier verlinkt ist. Und wir wünschen euch, wir sagen erstmal danke fürs Zuhören und wünschen euch ganz viel Spaß auf der Party draußen. Und es scheint jetzt auch wieder die Sonne anscheinend. Und zum Abschluss lassen wir jetzt einfach nochmal den FCC-Song im Hintergrund laufen. Und wir bedanken uns ganz herzlich und freuen uns, wenn wir dann nächstes Jahr wieder hier sind und über 2019 sprechen können.
Ganz genau.
Dankeschön.